Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Cribben Radio, eurem liebsten Horrorspiel-Podcast. Mein Name ist Benjamin Horlitz und ich setze mir einen Zylinder auf, habe statt Gehstock einen wunderschönen Regenschirm in der Hand und mache Jagd auf mein kleines Lieblingshäschen, Björn Balk. Hallo Björn.
Hallo, ich merke, ich muss mich wieder vor dir in irgendwelchen Schränken verstecken. Aber besser nicht in Frachtaufzügen, die sind gefährlich, die könnten die Realität zerstören komplett.
Korrekt. Egal ob Schrank oder Hasenbau, ich werde dich finden, mein Lieber, um mit dir über fantastische Horrorspiele zu sprechen. Es ist Oktober, die Zeit, in der die meisten Horrorspiele im Jahr erscheinen, hat man so das Gefühl. Auch für uns war es ein Anlass für einen kurzen Urlaub. Unsererseits, ihr hört das jetzt in den großen Nachwehen, während wir versuchen, die Horrorspielwelle 2025 irgendwo im Zaum zu halten und zu verkasten. Und den ersten Titel, den wir uns heute vorknöpfen möchten für euch, ist einer, den wir beide schon seit sehr, sehr langer Zeit auf dem Schirm haben. Und viel zu erzählen gibt es über By Sweet Carol. Oder, wie mir der Entwickler des Spiels selbst höchstpersönlich vor 2 Jahren gesagt hat, eigentlich heißt es ja By Sweet Carol, denn dieses Spiel wurde entwickelt von einem hauptsächlich italienischstämmigen Team. An der Spitze des besagten Teams ist ein Mann namens Chris Daryl, der nicht ganz unbekannt ist und wirklich auch seinerseits seit Jahren, muss man ja schon fast sagen, auch sowas wie einem Hasen in den Hasenbau folgt und eine wirkliche Schlüsselfigur ist in der Entmystifizierung rund um die Ereignisse des Videospiels Rule of Rose. Wer das nicht kennt, der sollte sich unsere Folge dazu auch reinziehen. Da wird der Name Chris Daryl auch das eine oder andere Mal fallen. Und auch im Rahmen der Besprechung von By Sweet Carol ist Rule of Rose eine stete Konstante, die wir immer mal wieder heranziehen möchten und auch müssen. In ganz vielen Facetten lebt Chris Daryl hier nämlich, glaube ich, auch etwas aus, was ihn selbst schon seit vielen, vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten verfolgt. Denn der Mann, wie ich schon sagte, entwickelt nicht erst seit gestern Videospiele. Sein erstes Outing, was auch große Wellen schlug, zumindest im Horrorspielsegment, war ein Spiel namens Remothered, Tormented Fathers von 2017. Haben wir hier zwar noch nicht besprochen, wäre aber, glaube ich, auch mal eine Besprechung wert. Und hat sich auch damals schon, ne, entdeckt irgendwo so gewisse Zusammenhänge, dem Italo-Horror-Genre verschrieben und dem Giallo-Genre entsprechend auch eine Geschichte inszeniert, die man vielleicht nicht alle Tage und auch in dem Medium selbst nicht immer und überall zu sehen kriegt und auch mit einem Setting auch da in Italien 19. Jahrhundert angesiedelt war und so weiter und so fort. Und auch By Sweet Carol schlägt in exakt diese Kerbe. Nur trifft es hier mit einem außerordentlichen Artstyle, über den wir dann noch sehr viel schwärmen und reden möchten und müssen, eine visuell ganz andere Kerbe. Und der Rule of Rose-Vergleich, dem geneigten Zuhörer oder der Zuhörerin, werden dann beim vielen Dingen, die wir aufzählen werden, mit Sicherheit die ein oder anderen Mal die Ohren schlackern, weil By Sweet Carol kann man sich schon fast vorstellen wie eine Hommage oder eine Liebeserklärung an Rule of Rose. Aus vielerlei Gründen, wie ich schon sagte, gehen wir hier großartig drauf ein. Aber erstmal zu dir, lieber Björn. Du warst ja auch durchaus geeicht auf den Titel und wir hatten den schon wirklich lange auf dem Schirm, ne?
Ja, ich werde das by the way Carol aussprechen, weil das spielt in England. Also ich bleib bei dem Namen. Entschuldigung an den Entwickler an der Stelle. da werde ich bei Sweet Carol bleiben.
Ich glaube, das war auch nur im Scherz gemeint.
ja, das ist ja, ich glaube so seit 2 Jahren oder so. Ich meine, du hättest mich damals auch im Zuge unserer Besprechung von Rule of Rose darauf aufmerksam gemacht. Ich glaube, so währenddessen schon oder kurz nach der Besprechung, weil ne, der, wie du schon erwähnt hattest, der Mann hat da eben auch eine gewisse Historie mit dem Spiel und dann kam das bei heraus. Und seitdem war das auch bei mir immer so auf dem Radar, hab jetzt aber nicht explizit mir so super viel davon angesehen, sondern es war immer so, oh, es versucht sich an so einer Disney-Ästhetik, wobei ich fast schon eher sagen würde, es erinnert mich weniger an Disney selbst und mehr an so andere Sachen von ehemaligen Disney-Zeichnern. Also ich fühle mich bei dem Spiel visuell fast mehr an sowas wie Don Bluth erinnert, der ja auch in deutlich düstere Gebiete reingegangen ist. Also wenn ich so auf Secret of Nim oder so denke, das ist schon ein bisschen dunklerer, düster gewesen als jetzt so der klassische Disney-Streifen. Und was mich dann aber so sehr überrascht hat bei dem Titel, war die Tatsache, dass es in feste Kapitel unterteilt ist und dann eben auch innerhalb dieser Kapitel immer feste, abgestreckte Bereiche hat, weil du hattest jetzt schon gesagt, okay, Rule of Rose, für mich eben eine der so direktesten Verbindungen ist auch vor allem Clock Tower, weil du ja auch hier 2D-mäßig unterwegs bist und du wirst dann zwischendurch in manchen Gebieten immer wieder von solchen Killern verfolgt und hast eigentlich keine Möglichkeit, gegen die vorzugehen, sondern musst dich verstecken und dann irgendwo im Dunkeln warten und bleiben, bis die weggehen. Und das hatte mich dann schon ein bisschen überrascht, weil ich auch gedacht habe, oh, genau wie Clock Tower wird das hier die größeren, offeneren Gebiete haben und dann vielleicht im Verlauf der Handlung gehst du mal von einem Punkt zum nächsten. Aber diese sehr strikte Einteilung in die 10 festen Chapter mit sehr, sehr vielen Zwischensequenzen und Dialogen. Also ich glaube, das war auch noch ein Punkt, wo ich echt überrascht war. Du könntest, glaube ich, aus By Sweet Carol so einen wirklichen YouTube-Film draus machen, wenn du nur die ganzen Dialoge und Zwischensequenzen nimmst. Das kommt wahrscheinlich, also ich habe jetzt für das komplette Spiel laut Steam so 6-7 Stunden gebraucht und ich würde mal sagen, eine Stunde, anderthalb davon war reine Dialoge und Zwischensequenzen in dem Spiel.
Ja. Exakt. Also kurz auf die zwei Dinge, auf die wir uns jetzt mehrfach schon bezogen haben. Game Designer Chris Darrell ist eine der Schlüsselfiguren gewesen rund um Rule of Rose im Zusammenhang mit der ganzen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Zensurgeschichte. Ausführlich gibt's das bei uns in einer Podcast-Folge, könnt ihr euch ja anhören. Er war eben mehr oder weniger unbewusst dafür verantwortlich, dass das Ganze von Karren gespannt wurde von italienischen Politikern, um da mal wieder ein Videospiel Sau durchs Dorf zu treiben. Und seine Review, die er damals mit glühender Liebe für Rule of Rose geschrieben hatte, war quasi das Sprungbrett für besagte Politiker, um da eine Schmierenkampagne zu inszenieren. Alles Weitere hört ihr in der besagten Podcast-Folge bei uns. Ist wundervoll, phänomenal interessant, die ganze Geschichte. Und das, was du gerade beschrieben hast, Björn, das ist etwas, was mir Chris Darrell schon vor 2 Jahren auf der Gamescom in einem Termin präsentiert hat. Und da war das Spiel im Endeffekt nur eine Reihe von PNGs auf einer Slideshow und gefühlt eine Luftschloss an Ideen. Aber die Ambition und das Feuer konnte ich in den Augen dieses Mannes schon damals sehen und erkennen. Denn er ist zu dem Zeitpunkt schon durch 2 Videospiele eben produktionstechnisch durchgegangen. Ich hatte ja schon erwähnt, Remothered und auch das zweite Spiel, Remothered Broken Porcelain, waren, sagen wir mal so, Erfahrungen für ihn. Und nicht unbedingt die besten. Und gerade Broken Porcelain muss ein absoluter Höllentrip gewesen sein. Und er ist auch kurz vor Fertigstellung des Spiels oder zumindest vor Veröffentlichung des Spiels auch ausgetreten aus der damaligen Firma. Und da gab's wohl ein riesiges Hin und Her und Hickhack. Und Broken Porcelain ist auch in einem Zustand erschienen damals, wo man sagt, okay, das Ding ist wirklich absolut unspielbar gewesen. Kann man sich vielleicht auch noch aus den Tests der damaligen Zeit anlesen, wenn man das möchte. Und hat dann eben unter anderem auch eine neue eigene Firma gegründet. Little Sewing Machine heißt das gute Stück, das ist das Studio, in dem er jetzt dann eben auch hauptverantwortlich ist, ging auch hauptsächlich darum, die Markenrechte diesmal zu behalten und By Sweet Carol ist halt wirklich sein Baby. Und wie sich das Ding dann eben entwickelt hat, du hast es gerade schon angesprochen, der Look dieses Spiels ist phänomenal und auf einem Level von eben fast schon so animierten Disney-Filmen aus Ende der 80er, Anfang der 90er, ein auch heute für Disney-Verhältnisse fast schon toter Zeichenstil, den es so nicht mehr gibt. Im Videospielsektor vielleicht von der Einzigartigkeit und der Art und Weise, wie viel Arbeit und Aufwand da drin steckt, könnte man es vielleicht noch am ehesten mit sowas wie einem Cuphead vergleichen, ne? So ein ganz distinkter Disney-artiger Look, der dann aber für ein Videospiel quasi neu adaptiert wird und du weißt ja eben auch, wenn du das als Videospiel konsumierst und spielst, heilige Scheiße, jeder Screen, jeder Strich ist hier handgemacht und handgezeichnet. Ich hatte auch dieses Jahr auf der Gamescom wieder das Vergnügen, ja, mit dem Head of Production zu sprechen von Little Sewing Machine. Der gute Luigi, der ist quasi Project Manager. Luigi Giuseppe Matrone heißt der gute Mann. Und er hat auch gesagt, auch mit glühenden Augen wieder, als ich es auf der Gamescom anspielen durfte, allein auf dem Startscreen steckt gefühlt mehr Arbeit, was den Produktionsaufwand für die Grafik betrifft, als in Remastered 1 und 2. Also es sind natürlich große Worte, aber wer sich zumindest mit zweidimensionalen Spielen auskennt und weiß, wie viele Layer so ein Screen haben kann und wenn da noch bewegende Objekte dazukommen, da ist ganz schön was los. Und diese handgezeichnete Optik und dieser handgezeichnete Look, und ich glaube, da stützen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen drauf, Björn, der ist wirklich unfassbar. Ich meine, jeder Screenshot dieses Spiels, ne, every frame a picture, könnte man schon fast sagen. Und was ihr seht in den Screenshots, this is what you get. Ohne Scheiß. Also es gab selten ein Spiel, was seinen Artstyle wirklich mit jedem einzelnen Frame so verkauft. Und das ist auch so ein Look, den ich persönlich auch irgendwo, dem ich so ein bisschen hinterher trauere im modernen Disney. Ich bin jetzt selber kein großer Freund der Disney-Filme, also egal, ob die alten oder die neuen, das ist mir alles immer etwas, wie soll ich sagen, der Zyniker in mir wird dadurch nicht befriedigt, wenn immer alles heile Welt ist, ne? Ich bin da vielleicht auch echt ein scheiß Publikum, was sowas angeht, aber der moderne Disney-Film, der sagt mir nicht zu. Egal, ob inhaltlich oder auch visuell. Und das, was ich hier sehe, erinnert mich wirklich an die Animationsfilme meiner Kindheit auch. Du hast gerade schon einige Beispiele erwähnt, auch sowas wie Watership Down, also die eher düsteren Animationsfilme oder Felidae. Das sind alles so Punkte und Referenzen, die ich hier sehen kann, die mich visuell wirklich anziehen, weil ich mag ja eigentlich diesen Look. Dieser Look ist unfassbar schön und auch unsere Hauptfigur Lana, über die reden wir dann noch, die sieht halt eigentlich auch aus wie so eine klassische Disney-Prinzessin von früher, von diesen Filmen, die man vielleicht noch aus seiner Kindheit kennt. Und das ist wirklich absolut insane, wie dieses Spiel zu jedem Zeitpunkt aussieht. Und dann auch noch in Bewegung. Es ist phänomenal. Also ein Disney-Film zum selber Spielen in der Optik, das ist wirklich ganz, ganz krass. Und dann hast du jetzt auch schon erwähnt, das Ding ist ja vollgepackt mit Zwischensequenzen und Cutscenes, die dann auch in dieser Spielgrafik dann wirklich die letzte Hürde nehmen. Und dann sieht's halt einfach wirklich aus wie ein Disney-Film, oder Björn? Also ich meine, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber manche dieser Cutscenes waren auch wirklich qualitativ auf einem Level und einem Niveau von diesen ehemaligen Streifen. Das ist wirklich, also ihr merkt schon, ich komme hier ins Schwärmen oder aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Weil es echt krass ist, was das Ding runterreißt.
It all starts and ends with a girl. Too small and inadequate for that world of ash, tar and coal where she was born. When her mother died suddenly, a little girl with only the company of a stuffed friend she would soon forget, found herself all alone on an icy bench, waiting for the carriage that would take her to the austere Bunny Hall. Luckily, even if that place turned out to be very hostile for her, there she met Carol, who, like her, was small and inadequate. So the little girl began to feel less alone, until, on a day like many others, Carol would leave Bunny Hall for good. So the little girl fell prey to despair again. After all, in a world made of ash, tar, and coal, furiously ticking away like a crazed clock, what can a little girl do all by herself?
Ja, also es ist, also ich würde da vielleicht noch so einen kleinen Abstand, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist so ganz auf dem Level von Disney, weil bei denen natürlich alles wesentlich flüssiger lief und da noch wesentlich mehr auch auf die Variation in den Animationen und so gelegt wurde, aber was jetzt die reine Qualität der einzelnen Frames, sagen wir mal, betrifft und wie der Stil aussieht, das ist auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau. Ich würde so sagen, wir befinden uns hier im Bereich von einem, sagen wir mal, so einem frühen VHS-Sequel. Weißt du, diese VHS-Versionen, wie so, keine Ahnung, König der Löwen 1,5 oder 2 oder so, da gab es, glaube ich, mehrere Sachen davon. Oder der zweite Aladdin-Film, ne? Immer noch sehr gut, aber jetzt nicht auf dem krassen, ja. Aber ich meine, das, also dafür müsstest du auch, glaube ich, wie bei Cuphead oder so, 10 Jahre lang an diesen ganzen Animationen sitzen. Also das wäre, glaube ich, das will ich auch nicht in irgendeiner Form erwarten. Aber ich würde sagen, es ist jetzt nicht auf dem Level von einem Cuphead, es ist jetzt nicht auf dem Level von einem tatsächlichen Film, weil dafür sind die ganzen Animationen selber, haben zu wenig Frames. Und gerade auch in den einzelnen Szenen siehst du, dass die, wenn zum Beispiel Charaktere mit dir reden oder so, immer wieder die gleiche Animation abgespielt wird. Immer diese selben 1 bis 2 Sekunden. Weil klar, ansonsten wäre es zu teuer gewesen, hätte es zu lange gebraucht. Ich verstehe das komplett, aber nur, dass das irgendwie noch in so einem, sagen wir mal, realistischen Framing enthalten ist. Aber es sieht wirklich super aus. Also gerade auch die Cutscenes und gerade auch so gegen Ende vom Spiel, wenn die Anzahl dieser Sequenzen auch deutlich, deutlich zunimmt und das Spiel auch in seiner Surrealität deutlich, deutlich zunimmt, da kommt es schon wirklich so in Bereiche, wo ich sage, das ist ziemlich krass, wie gut das aussieht.
Also, damit ist der Rahmen zumindest schon mal gesteckt. Der Look ist absolute Liebe, wird Disney-Freunde und Agnostiker, glaube ich, trotzdem zugleich begeistern können. Also so hat es auch bei mir vollkommen gezündet. Ich fühlte mich wohlig umarmt in eine frühkindliche Decke, die dann, du hast es gerade schon erwähnt, durch ihre surreale Story und Präsentation natürlich so ein Stück weit pervertiert wird und dann den Horrorspielfreund in mir vollends einlullt. Und ich war absolut glücklich damit, denn mein Problem ist, dass in den Disney-Filmen immer alles irgendwie so ein bisschen heile Welt ist und Bittersweet Carol ist weit davon entfernt, heile Welt zu sein, sowohl in seiner Präsentation als auch in seiner Narrative. Kann das Ding schon ordentlich reinhauen, wenn man vielleicht nicht unbedingt zwischen der einen oder anderen Zeile lesen muss, aber auch so ganz grundlegend sind wir hier schon mal auch in einem Setting, wo man sagt, ja, da ist definitiv Raum und Platz und wie gesagt, alle Rule of Rose-Freunde werden jetzt mit Verzückung die Ohren spitzen, denn wir befinden uns Anfang der 1900er Jahre. Industrialisierung ist in vollen Zügen. Wir sind selbstverständlich im England, Anfang des 19. Jahrhunderts, nicht des 19. Jahrhunderts, Anfang der 19er Jahre, sagen wir einfach mal 1910. Mein Gott, Jahreszahlen, furchtbar. Und wir spielen eine junge Dame namens Lana Benton, die, und hier wieder, macht einen Strich auf eurer Rule of Rose Bingo-Karte, Bewohnerin eines Waisenhauses ist, selbstverständlich eines Waisenhauses, die sie sich mit ganz vielen anderen jungen Damen teilt. Und natürlich nicht ganz freiwillig, weil niemand ist freiwillig in dem Waisenhaus. Das setzt ja schon mal voraus, dass die Eltern gestorben sind. Und das betrifft natürlich all diese jungen Damen im besagten Waisenhaus. Und der Titel heißt ja nicht umsonst Bittersweet Carol, denn das ist die Person, die unsere Lana sucht. Und auch einige andere Leute aus diesem Waisenhaus suchen Carol, andere Leute vielleicht nicht so sehr, aber Carol ist verschwunden.
Oh, and who would you be? Have you perhaps seen a bespectacled bunny?
Even the owl ignored her question and just stood there, staring at her with those eyes, red like blood. But the little girl had no time to waste. She had to track down the bunny, and so she began to follow in its tracks.
Und das ist quasi der Anstoß für die Geschichte und für die Story. Und das geht auch schon, ich sag mal, relativ surreal und traumhaft Disney-Prinzessinnen-like los. Denn uns flattert quasi ein Brief zu, der scheinbar von Carol geschrieben ist, der wiederum dann aber von einem kleinen Hasen aus unserer Hand gerissen wird. Dafür sorgt, dass unsere Lana über den Zaun des Waisenhauses springt, um diesem Brief nachzuhaschen, denn es wirkt eben wie so eine Abschiedsnotiz. Und das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich zumindest oberflächlich in der Narrative so ein bisschen durchzieht, denn wir sind ständig auf der Suche nach irgendeinem neuen Brief oder Schnipsel, der die Ereignisse rund um das Verschwinden von Carol irgendwo greifbar macht. Und das Spiel stürzt eigentlich schon relativ baldig in so eine doch sehr surreale und traumhafte erzählerische Ebene. Und dieses Waisenhaus, in dem wir uns befinden, das heißt natürlich auch Bunny Hall, Orphanage und das Framing rund um Hasen und Karnickel und den Hasenbau, in den wir absteigen, egal ob metanarrativ oder auch in real, das ist hier ein echtes Stilmittel und Ding und man hat quasi wirklich, sagen wir mal, die Inspiration wirklich auf der Brust getragen und darauf wird dann eben unsere Geschichte und unsere Story inszeniert. Wir gehen dann noch in die Tiefe und in das Weitere, machen dann zum Ende hin mit Sicherheit auch nochmal einen Spoiler-Part auf, weil das Spiel hat es echt verdient. Aber du hast ja schon erwähnt, Björn, das Ganze ist ja eingebettet eigentlich in so eine zweidimensionale Ebene, auf der das stattfindet. Wir laufen in der Regel von links nach rechts. Manchmal laufen wir auch kreuz und quer die Treppen rauf und die Treppen runter. Und das ganze Gameplay erinnert erstmal doch sehr an so Titel wie Clock Tower. Haben wir ja auch schon besprochen. Clock Tower ist einer der Urväter des modernen oder auch klassischen Horrorspiels, muss man ja schon fast sagen. In dem man eben auch auf einer zweidimensionalen Ebene in der Regel vor Häschern wegrennen musste, dabei adventureartige Rätsel gelöst hat, die mal mehr oder mal weniger absurd waren. Das alles in Clock Tower im Original punktete aber mit einer sehr, sehr großen Verästelung und sehr, sehr adventuremäßigen, wenn du das machst, dann passiert das und irgendwie gefühlt 50 Enden, die man freispielen konnte und das Spiel konnte man auch unter einer Stunde durchspielen. Das hast du schon gesagt, By Sweet Carol erzählt aber eine Geschichte, die in Kapitel unterteilt ist und ja, die erzählt es auch wirklich stringent durch und garniert das dann halt immer mit entsprechenden Puzzles und unsere Lana, die kann einiges, es kommen dann auch noch gewisse Fähigkeiten dazu, ich denke, das kann man auch im spoilerfreien Teil noch so sagen, denn wir werden natürlich auch noch eine weitere Fähigkeit hinzugewinnen, denn ganz Disney-like ist unsere Lana imstande, sich in ein Häschen zu verwandeln. Erst unfreiwillig, dann wird's zu unserem Vorteil, indem wir uns dann auch zwischen der Menschenform und der Hasenform jeweils hin und her verwandeln können. Und in der Hasengestalt sind wir relativ flink unterwegs, können auch weiter und höher springen oder überhaupt großartig springen, können sogar Walljumps vollführen. Der Hase ist sehr agil. Und alles in allem hilft uns das eben bei der Lösung von diversen Rätseln. Und das sind dann eben Adventure-typisch, würde ich schon fast sagen, Rätsel, indem wir Dinge von A nach B transportieren und dabei natürlich versuchen, nicht in die Klauen unserer Häscher zu gelangen und dann eben, ja, das, was uns in den Weg gestellt wird oder versperrt, zu lösen. Und das fand ich eine interessante Mischung, Björn, weil, klar, aus sowas wie Clock Tower kennt man das ja, ne, in einer gewissen Art und Weise. Auch ein Häscher, der einem dann hinterher eilt und in der Regel bei einer Berührung bist du dann auch sofort des Todes. Man kennt sowas vielleicht auch aus anderen Spielen, wie zum Beispiel einem Limbo oder Inside oder Little Nightmares, dass ne, jede Berührung bedeutet den sofortigen Tod. Das ist ja hier auch nicht der Fall bei By Sweet Carol. Unsere Lana hat eine Energieleiste und stirbt in der Regel nicht sofort beim ersten Treffer, sondern man kriegt erstmal eine verpasst. Und dann kann man sich im Endeffekt vielleicht nochmal die Gelegenheit nutzen, kurz wegzurennen, neu zu positionieren und dann wieder zu verstecken, irgendwo in einem Wandschrank oder sonst wo. Und Energie lädt sich schönerweise auch von alleine wieder auf. Und somit sieht man den Game-Over-Screen vielleicht eher selten. Und wenn, dann ist er recht schnell wieder neu geladen. Und auch da, Disney-typisch, flattern wir wieder so rein, beziehungsweise unser Kleid flattert wieder rein, getragen von drei Singvögeln. Und dann spawnt quasi unsere Heldin Lana wieder in ihrer Kleidung sozusagen. Und wir machen einfach da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Alles in allem fand ich das doch interessant, um es mal so zu sagen, weil ich rechnete schon, wie du wahrscheinlich auch, mit eher so einem knallharten Clock Tower, Non-Linearitäts-Adventure und bekam eben diese Stringenz und dann die Puzzle, die doch das ein oder andere war schon nicht unbedingt eine Kopfnuss, aber doch durchaus nicht komplett Kopf entleert, um es mal so zu formulieren. Also man kommt nicht komplett durch mit Hohlraumsausen. Aber das ist schon eine interessante Mischung, das so dann auch zu präsentieren in dem Zusammenhang, oder?
Ja, also das, was mich halt wirklich überrascht hat, war innerhalb dieser Struktur, wie oft es sich da ändert. Weil meine Sorge war vielleicht auch so ein bisschen, du weißt ja, ich bin jetzt nicht der größte Freund, wenn ich ständig vor den Feinden weglaufen muss. Wenn ich weil im Grunde in den, sagen wir mal, in fast allen Gebieten, in fast allen Sequenzen geht es darum, um ein Puzzle zu lösen. Also du hast meistens immer eine Aufgabe, irgendwas muss reaktiviert werden, irgendwas muss aktiviert werden, du musst irgendwo hinkommen, irgendwo ist was im Weg und es blockiert dich. Und dafür sammelst du Items auf, die kombinierst du dann, benutzt du damit und hast auch zwischendurch mal so ein paar Rätsel, wo du tatsächlich die Umgebung ein bisschen im Auge behalten musst. Also gerade im späteren Verlauf gibt's da ein Kapitel, wo du auch noch Gebiete wechselst zwischen so zwei Ebenen. Und das nutzt das wirklich gut. Und meine Sorge war die ganze Zeit, oh Gott, jetzt muss ich permanent hier wieder, kommt irgendwer dazwischen und dann bin ich mehr damit beschäftigt, irgendwo zu warten und dann hocke ich irgendwo in der Ecke und ich weiß nicht wirklich, was passiert und wie das Spiel das die ganze Zeit macht. Und das, was mir dann einerseits wirklich gefallen hat bei dem Spiel, ist, dass es in seiner Struktur sehr abwechslungsreich ist. Mhm. Also nicht jedes Gebiet hat einen konkreten dieser Verfolger. Die Verfolger an sich haben auch dezente Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel einen Abschnitt, und der ist auch relativ kurz, aber da musst du immer wieder zwischendurch so Lampen anzünden. Ha,
ja, der war geil.
Damit dann so, das ist irgend so ein Geistervieh, was weiß ich, und das verfolgt dich dann. Und wenn das Licht aus ist, dann hast du einen Insta-Kill. Und wenn das Licht an ist, dann verschwindet das. Ne? Und das ist für so ein kurzes Gebiet und ist dadurch auch wirklich einzigartig. Und dann kommt dieser Feind nicht mehr vor. Und in vielen anderen geht das dann wirklich nur um das Puzzeln. Oder du hast eine gewisse Verfolgungssequenz oder irgendwas anderes, was immer wieder zwischendurch für die Auflockerung sorgt. Weil relativ früh, ich glaube, das ist Kapitel 3, hast du, das ist eines auch der längsten Kapitel direkt zu Beginn. Und da hast du nämlich so eine Sequenz, wo du dann Rätsel lösen musst und du hast dann so eine Haushälterin, Hausdame, die dich dann zwischendurch in den Gebieten verfolgt und dann musst du eben aufpassen. Und ich dachte, boah, wenn das jetzt das komplette restliche Spiel ist,
ja,
dann würde es mich wahrscheinlich ziemlich abfucken. Aber und wir kommen nachher garantiert noch auf die ganzen Problematik von dem Spiel zu sprechen. Das ist wirklich so, neben der Optik und neben der Handlung, finde ich, das größte Asset von diesem Spiel ist diese Abwechslung und ist eben diese Struktur davon. Und es schafft, dass ein Gameplay-System, was sich in so einem Clock Tower auf Dauer schnell abnutzen kann. Weil wie du ja gesagt hast, das erste Clock Tower, das geht eine Stunde, anderthalb. Und dann ist das auf Replays ausgelegt. Und du hast immer so einen RNG-Faktor, wie Sachen verändert sind. Da haben wir auch in unserer Episode alles besprochen. Und das auszuweiten ist immer recht schwer. Und das hat auch innerhalb der Serie, hat man da versucht, das auf die eine oder andere Art und Weise zu lösen. Und das muss ich wirklich sagen, ist so die größte Stärke von dem Spiel selber, diese Abwechslung zu schaffen und dich nicht einfach nur permanent mit diesen Verfolgertypen zuzuscheißen, bis es dir nur noch auf die Nerven geht und halt kein Gefühl von Angst oder Horror mehr da ist, weil wenn du permanent in diesen Situationen feststeckst, du fühlst irgendwann nur noch Frust und sonst nichts anderes mehr.
Ja, gut, da kommen wir doch hin in dem Zusammenhang, das ist schon richtig. Aber ich muss auch sagen, ich schließe mich da an in dem Zusammenhang, dass es mich durchaus überrascht hat, was sie quasi rausholen aus der Idee und der Präsentation, gepaart mit dem, was du dann tust als Lana. Und auch wie du es tust, weil ich hatte gerade schon gesagt, es gibt ja einerseits diese Unterscheidung zwischen der Menschenform und der Hasenform, was da schon mal so ein bisschen, ich sag mal, Mobilität reinbringt, wo Lana schon auch eigentlich so eine 16-Jährige ist, die natürlich in ihrem Kleid nicht unbedingt flink durch die Gegend rennt, ist die Hasengestalt durchaus dazu da, um auch mal vor Häschern wegzurennen oder auch im besten Fall einfach durch deren Beine durchzurennen. Denn da kommt ja auch noch eine zweite Ebene mit hinzu. Wir verstecken uns dann, hatte ich schon erwähnt, in diversen Wandschränken oder was sonst so in der Spielwelt eben vorhanden ist. Und auch da das Thema Frust, was du gerade angesprochen hast, auch bei diesen Verfolgern. Ich finde, das Spiel kommuniziert es auch immer sehr transparent, wann du versteckt bist, wann es nicht der Fall ist, weil es gibt dann auch immer so am Bildschirmrand immer so eine Anzeige. Also einerseits wird dir symbolisiert, wo der Häscher quasi ist in Relation zu dir, und eine rote und eine gelbe Verfärbung sorgt auch für dich relativ schnell erkenntlich, dass du weißt, okay, wenn ich mich jetzt in diesen Schrank stecke, wenn es gelb ist, dann bin ich da auch erstmal versteckt. Und es ist nicht so, dass ich gesehen werde, wenn ich reingehe und dass dann der Häscher dich direkt wieder rauszieht, weil es irgendwie schlecht kommuniziert war vom Spiel, sondern es ist wirklich einfach, die auch abzuschütteln. Und das finde ich auch richtig und wichtig, weil das Spiel natürlich auch damit spielt. In diversen Momenten, wenn du durch die Gegend rennst, dann fällt irgendwie im Hintergrund irgendwo eine Flasche um und triggert natürlich den Verfolger und macht ihn auf dich aufmerksam. Oder es gibt natürlich auch geskriptete Punkte, wenn du ein Schlüsselitem aufsammelst, das dann wieder hinten durchs Regal durchbricht oder durch eine Tür hineinplatzt. Das nutzt das Spiel auch immer wieder recht schnell, um so ganz kurze Panikspitzen zu inszenieren. Aber wie ich schon sagte, selbst wenn du geschnappt wirst, der Reset-Punkt oder das Neuladen ist nie so weit entfernt. Also die Frust hält sich da trotz dieser Art von Gameplay relativ im Zaun. Und das ist, wie soll ich sagen, nicht unbedingt eine Verpflichtung gegenüber dem Genre, weil sie haben sich ja ganz bewusst für diese Art von Präsentationen entschieden und auch Clock Tower damit so ein Stück weit zu huldigen. aber es nimmt dem so ein Stück weit einen Zahn. Und es will ja auch gar nicht so das krasse Horror-Adventure sein, sondern es will ja eher schon seine Geschichte erzählen. Das merkst du auch, dass die Narrative schon auch im Fokus steht und eigentlich eher das Adventure-artige und das Puzzeln, weil du hast ja dann auch so ein rudimentäres Inventarsystem, wo du vielleicht auch mal 2, 3 Gegenstände miteinander kombinieren musst, um sie dann einzusetzen. Was dann vielleicht eher so zum Problem wird, ist, die Punkte genau zu treffen und richtig anzuklicken in der Spielwelt selbst. Da kommen wir dann noch dazu, dass das dann eher so eine Hürde ist. Aber auch viele der Sachen sind jetzt nie so zeitkritisch oder du musst nie vom Timing so perfekt sein, dass es absolut unlösbar ist. Und selbst bei den Momenten, das kennt man ja dann auch von sowas wie einem Limbo und einem Inside, wenn es so kurze Panikspitzen hat, wo du dann einfach eine Verfolgungssequenz einmal perfekt meistern musst, sozusagen, dann ist das wenige Sekunden und wiederholt sich dann auch erstmal nicht für eine lange, lange Zeit. Also auch da in puncto Abwechslung hat es für mich sehr gut funktioniert. Und hätte ich dem Titel auch nicht unbedingt nicht zugetraut, das ist das falsche Wort, aber ich kann gar nicht sagen, mit was für einer Erwartungshaltung ich da reingegangen bin, außer schöne Grafik, wenn ich ehrlich bin. Durch den Titel vielleicht auch so ein bisschen Unrecht, aber ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht, was mich erwarten könnte, abseits dieser Präsentation, und war dann doch durchaus angetan davon, dass es sich auch innerhalb seiner Rätsel und Schauplätze durchaus so schön unterscheidet und da auch so eine schöne Progression hat. Also du hast immer das Gefühl, auch von einem dem Ort, an dem du bist, es wirkt nichts wie Kai aus der Kiste, in Anführungszeichen, abseits der surrealen Präsentation des ein oder anderen Ortes, und du hast trotzdem Verständnis dafür, wo du bist, aber trotzdem schaffen sie es, da sehr viel Varianz reinzubringen, ohne dass es sich totläuft, sprichwörtlich.
Ich würde vor allem sagen, dass in den Sequenzen, wo es dann in diese Boss-Encounter reingeht, sich da auch noch zum Glück oftmals zurückhält. Also, dass wirklich so diese erste Konfrontation mit der Haushälterin, würde ich sagen, das ist noch das, wo dir am meisten irgendwo reingefuscht wird. Also, wo ich zumindest am häufigsten konfrontiert wurde. Aber das ist auch eine Sache, wo ich jetzt nicht so zu 100% weiß, ob ich das mag oder nicht. Es ist relativ einfach, den Leuten immer wieder auszuweichen. Es ist relativ einfach, denen zu entkommen, und das ist eine Sache, die ich mag. Du hast bis jetzt auf, ich hatte ja vorhin diesen Gegner erwähnt, der dich dann one-hittet, wenn es im Dunkeln ist, aber ja. Das ist auch wirklich nur, das ist mehr so ein kurzer Abschnitt, und solange du im Licht bist, musst du eh keine Angst haben. Aber bei den normalen Verfolgern ist es so, dass wenn sie dich erreichen, dann brauchen die erstmal die haben so ein paar Animation Frames, wo sie brauchen so ein Wind-up, bevor sie eine Attacke ausführen. Und in dieser Zeit kannst du auch noch an dem Gegner vorbeilaufen. Du kannst dich ja auch in den meisten Fällen noch in diese so eine Hasenform verwandeln, ne, dass du, ich glaube, so in Chapter 3 oder 4 kriegst du so eine Schleife, und dann kannst du dich in einen Hasen zwischendurch verwandeln, wo du auch noch ein bisschen schneller bist und tatsächlich auch frei springen kannst. Und dann da vor den Feinden wegzulaufen, und das Level-Design ist auch so aufgebaut, dass es sehr, sehr selten irgendwelche Sackgassen gibt. Also, dass du, solange du weiter nach links oder nach rechts läufst, du wirst irgendwann an einen Punkt kommen, wo du in einen neuen Raum gehst, und irgendwo oder meistens am Anfang in diesem Raum ist eine Möglichkeit, dich zu verstecken. Dann drückst du deine Taste, du gehst in einer von den beiden Formen dann in so einen Schattenbereich rein und musst dann so ein kurzes Minispiel machen, um die Luft anzuhalten, was so ein kurzes Timing-Minispiel ist, dass du das nicht zu spät oder zu früh startest, damit du dann noch genügend Luft hast und die Gegner dich nicht entdecken. Und dann lassen die dich auch in Ruhe. Und je nachdem, in welchem Abschnitt du gerade bist, ist es auch unterschiedlich aufgebaut. Zum Beispiel bei dieser Haushälterin am Anfang ist es so, die bleibt dann in dem Gebiet, wo du dich gerade befindest. So, du bist dann versteckt, und dann fängt die an, ihre Patrouille lang zu laufen. Das heißt, wenn du jetzt nicht mehr in diesem Raum sein willst, dann kannst du diese Patrouille abwarten, rausgehen, und dann bist du erstmal in allen anderen Gebieten, hast du deine Ruhe. Dann weißt du, solange ich jetzt nicht mehr dahin muss, und das Spiel ist so aufgebaut, dass du mehrfach in alles rein musst, um hin und her die Items zu tragen und Rätsel zu lösen, aber dann hast du erstmal deine Ruhe. Außer du läufst sprintend, weil du hast den normalen Gang und du hast so einen Sprint, den du ausführen kannst. wenn du sprintend an gewissen Objekten, die auch so das ist wie früher, du hast irgendwie eine Cartoonserie geguckt und du konntest schon wissen, du siehst eine Backsteinwand und da ist der eine Backstein, der anders gefärbt ist, weil das ist die, die tatsächlich animiert ist auf der einzelnen Zell, und dann weißt du, der Backstein, der wird gleich rausgenommen oder damit passiert irgendwas. Und genauso sind dann auch gewisse Teller, Tassen oder so an den Wänden hervorgehoben, und wenn du da zu schnell vorbeigibst, dann fallen die auf den Boden und der Boss in diesem Raum wird nochmal aktiviert und kommt dann auf dich zu. Solange du da aber aufpasst, hast du eigentlich außerhalb von ein paar geskripteten Segmenten keine Probleme mit den Gegnern. Du kannst die dann auch so bearbeiten, wenn du dann, okay, ich muss jetzt wieder in einen Raum, wo die da drin ist, dann locke ich die gerade, renn wieder woanders hin und bleib dann in einem Raum, wo ich erstmal nicht mehr hin muss. Und dann kann ich den Feind dort abparken und dann erstmal da stehen lassen. In anderen Gebieten ist es dann so, dass der Feind komplett verschwindet. Also es gibt auch Gebiete, wo der Gegner einfach nur zwischendurch auftaucht und dann musst du fliehen. Und wenn du das geschafft hast, dann verschwindet er komplett und ist nicht mehr da. Oder es gibt einen Abschnitt, wo dann der Gegner in einem gewissen Areal immer randomisiert hin und her geht, aber auch komplett verschwindet. Wenn du jetzt in einen Raum fliehst, wo du hin musst, dann versteckst du dich dort und dann hast du nachher erstmal anschließend keine Probleme, weil er diesen Raum verlässt. Und das ist so wo ich dann sagte, ich finde das sowohl gut als auch schlecht, oder ich weiß es nicht so richtig, weil auf der einen Seite mag ich, wie gezielt ich damit umgehen kann und wie gut das auch, abseits jetzt von irgendwelchen Bugs oder so, dass dann die KI irgendwo hängen bleibt oder irgendwelche Fehlerchen macht, dass es sehr gut funktioniert und eben auch innerhalb der Gebiete, wenn du einmal rausgekriegt hast, wie die Feinde funktionieren, das berechenbar ist. Ich kann damit arbeiten, ich kann da eine Taktik mit entwickeln. Das Problem ist halt nur, dass dann diese Taktik relativ simpel ist. Also, dass wenn du einmal weißt, wie du mit den Feinden umgehst, dann ist das relativ leicht. Also wirklich abseits davon, von irgendwelchen Bugs oder so, die passieren, oder dass ich beim Plattforming irgendwo mal hängen bleibe, bin ich ehrlich gesagt innerhalb dieser Segmente nicht gestorben. Das meiste bin ich gestorben an diesen verfickten Cinematic-Platformer-Stealth-Segmenten, wo das Spiel eine ganz bestimmte Herangehensweise möchte. Ja. Und ansonsten bist du instant tot. Und das muss ich sagen, das waren auch die grauenhaftesten Szenen aus dem ganzen Spiel. Das sind wirklich die einzigen Stellen, abseits der Bugs, wo ich sage, das kann weg. Das ist so scheiße gemacht. Das hat mich so angekotzt, wo ich dann, oh, ich gehe jetzt hier gerade hin, wo der Gegner offensichtlich nicht hinguckt, aber da ist aus irgendeinem Grund auch der Triggerpunkt oder die Hitbox gerade gesetzt. Also zurück zum letzten Checkpoint oder so. Und dann muss ich das einfach Stück für Stück lernen, was das Spiel in den Momenten von mir möchte. Und das war echt nervig. In den reinen Erkundungs- und Rätsellösen Gebieten, weil selbst wenn ich einen Gegner mal trigger, dann kann ich damit immer noch dann umgehen und den wieder loswerden. Aber in diesen Verfolgungssegmenten, von denen es jetzt so, ich glaube, so drei, vier oder so davon im Spiel, die sind jetzt auch nicht so lang. Die sind nur beim ersten Mal so lang, weil du nicht weißt, was du tun sollst teilweise. Und dann irgendwo reinrennst und dann, oh, jetzt bin ich gestorben. Oh, fuck, jetzt muss ich wieder da. Du hast später so eine Sequenz mit diesem Hausmeister. Wenn du da einen Fehler machst, back to the beginning. Dann musst du wieder komplett an den Anfang und dann immer wieder sein Muster abwarten. Und jetzt macht er das und dann renne ich hier hin und dann macht er das und dann renne ich dahin. Aber das eine Mal, dann muss ich wieder zurückrennen, aber nicht zu weit zurück, sondern dann muss ich hochspringen. Aber ich muss auch genau auf den Trigger achten, wo das dann passiert, weil freies Springen funktioniert oftmals nicht. Du musst dann eben warten, dass du den kontextsensitiven Button-Prompt bekommst, um dann irgendwo dran zu springen. Und ansonsten erwischt er dich und dann wieder zurück zum Anfang und das nochmal wiederholen. Das sind die Momente, wo ich einfach wirklich das Spiel nur würgen wollte.
Ja, absolut. Also da ist der Willen zur Inszenierung, der wird da deutlich über, ich sag mal, das Wohl des Spielers gestellt in solchen Momenten. Du hast gerade schon erwähnt, die sind in der Regel nicht lang. Die machen vielleicht 5% der Gesamtspielzeit aus. Aber das sind die Momente, wo diese Einschränkungen deutlich spürbar sind und nerven. Und das ist aber in jeder Art von dieser, also es ist in jedem Spiel dieser Art ein Problem. Manche Spiele bauen da ja komplett drauf auf, ne? Aber wie du so schön sagst, das sind so diese Cinematic-Plattformer-Momente, die dann einfach die ein oder andere Frustperle auf die Stirn treiben und das Spiel da ganz, ganz klar irgendwo an seine Grenzen kommt. Es ist in solchen Momenten immer noch wunderschön. Das Sounddesign ballert auch noch aus allen Rohren. Das haben wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt. Das Ding kommt auch voll vertont daher und mit einem entsprechend guten Soundtrack. Übrigens auch wieder der Komponist, den Chris Darryl auch schon zu Remother-Zeiten mit an Bord hatte. Also da braucht es sich nicht zu verstecken vor anderen Titeln seiner Zunft. Dementsprechend kommt es da einfach an seine spielerischen Grenzen. Das sind die kleinen Frusthürden, die muss man so ein bisschen überwinden, wie so ein kleines Häschen, was über ein Loch springt, sprichwörtlich an der einen oder anderen Stelle. Aber nicht nur das muss man vielleicht überwinden, das ist jetzt natürlich je nachdem, wann ihr das spielt, mal mehr oder weniger relevant, aber wir wollen es an der Stelle einmal nicht unerwähnt lassen. Das Ding hatte auch zum Release echt noch einige Bugs in petto, ein oder andere Progression-Blocker ist dann vielleicht auch noch passiert bei dem einen oder anderen, dass ein Event nicht getriggert ist oder man etwas nicht anklicken konnte, weil einfach der Button-Prompt nicht da war und zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es auch kein Chapter-Select, was vielleicht das Ganze so ein bisschen relativieren könnte, man muss das Spiel dann nicht nochmal komplett von vorne beginnen. Aber das ist zumindest, ich glaube, dir auch passiert und auch anderen Leuten, mit denen wir gesprochen hatten, die da vielleicht auch schon vorab Zugriff drauf hatten. Also das war zum Zeitpunkt des Releases noch etwas, was passieren konnte und auch da etwas müßig. Ich weiß nicht, ob du oder wie sehr es dich behindert hat, aber wie gesagt, je nachdem, wann ihr das spielt, ist das vielleicht hoffentlich schon alles ausgebügelt. Also den ein oder anderen Wachstumsschmerz, den gab es zum Release auch noch.
Ich hatte den Code zwar vorher, aber ich war noch im Urlaub. Das heißt, ich habe das dann auch erst spielen können, als es schon draußen war. Aber das war noch, meine ich, vor dem 1.0-Patch. Und das ist echt heftig gewesen teilweise. Und du siehst das auch, du gehst ins Steam-Forum rein und du hast für fast jedes Kapitel im Spiel gibt es so ein oder zwei Beiträge, wo Leute sagen, oh, ich bin hier gesoftlocked, oh, ich komme hier nicht mehr weiter, ja, mein Charakter ist irgendwo hinter eine Ebene gefallen. Du hast ein Chapter, wo du öfters mit so einem Frachtenaufzug arbeiten musst. Und da ist mir das auch passiert, dass der dann nicht komplett nach oben geht. Ne? Du bist an so einer Kurbel dran und dann hast du die komplett bedient und dann schießt der teilweise über das Ziel hinaus, teilweise kommt er nicht bis nach oben, teilweise will der andere Charakter, den du dann da reinsetzen musst, der geht dann da nicht rein, dann habe ich das hochgeschieben und ist der Charakter runtergefallen, dann wollte ich den wieder da reinsetzen, dann habe ich gemerkt, oh nein, der hängt in so einer Zwischenebene, dass irgendwie der Frachtenzug ist eine Ebene über dem Vordergrund und ich bin dann quasi dahinter gewesen, aber vor dem tatsächlichen Hintergrund und dann musst du gucken, okay, ich hoffe, das lässt sich jetzt lösen, indem ich aus dem Raum rausgehe, durch die Tür rausgehe, wenn das überhaupt teilweise noch funktioniert, den Spielstand neu laden und im schlimmsten Fall, das musste ich zum Glück nicht machen, aber im schlimmsten Fall, weil es keinen Chapter Select gibt, müssten Leute das komplette Spiel von vorne anfangen, wenn sie so hart softlocked sind, dass du auf dem Spielstand nichts mehr machen kannst. Das ist mir zum Glück nicht passiert. Ein guter Podcast-Kollege Micha, der hat ja davon berichtet, der ist an einer Stelle einfach gesoftlocked gewesen. Und das war dann einfach so Fakt. Ja. Musst du dann warten, bis es entweder einen Bugfix gibt oder von vorne anfangen. Und das sind halt die Sachen, die das Spiel, finde ich, aktuell sehr zurückhalten. Ich weiß nicht, wie es auf der Konsole aussieht. Das Spiel ist ja auf allem, glaube ich, gleichzeitig jetzt irgendwie rausgekommen. Wir beide haben die PC-Version gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie es irgendwie auf der Switch, auf der PlayStation oder auf der Xbox aussieht. Aber die PC-Version, selbst nach dem 1.0er-Patch, die braucht echt noch ein bisschen Arbeit. Also ich hoffe, dass das so im November, vielleicht so passend zu Halloween oder so dann noch, aber hoffentlich so bis November dann wieder vernünftig funktioniert, dass man nicht von solchen Sachen noch zusätzlich geärgert wird von dem Spiel.
Ja. Genau, deswegen, wie gesagt, das sollte ja zumindest kurz Erwähnung finden, aber ist etwas, was sich hoffentlich im Laufe der Zeit ausbügeln wird und dann der eigentlichen Kernerfahrung nicht mehr im Weg stehen wird, hoffe ich. So ganz grundsätzlich, bevor wir uns so langsam mit großen Sprüngen wie ein wild gewordener Hase in den Spoiler-Part bewegen, lieber Björn, möchte ich noch so grundsätzlich über das Setting sprechen und die Art und Weise, wie By Sweet Carol seine Geschichte präsentiert.
Miss Benton, would you be so kind as to share your wisdom on today's topic with your fellow classmates?
There was a man made of tar, an owl, and a bunny with glasses.
Such impertinence. Home economics, ladies etiquette, chapter 9. Be always beautiful, perfumed, and impeccable. all of you young women of today are privileged to witness the deeds of the great men of your era. The grand discoveries, the phenomenon of industrialization, progress. Soon you will be wives and then mothers of great men who will go down in history. And you, Miss Benton, make fun of it. This establishment, too, if events continue to transpire as hoped, will undergo important developments, and you will be the first to benefit from them.
Ja, das fand ich auch zunächst erstmal etwas seltsam. Und dann habe ich, glaube ich, verstanden, wo es herkommt, weil es auch hier seine Vorbilder, zumindest die visuellen, extrem umarmt. Und dafür müssen wir noch mal ganz kurz einen Schwenk machen auf Rule of Rose. Rule of Rose ist ja für uns und für all jene, die es gespielt haben, auch eines der besten psychologischen Horrorspiele, die jemals gemacht worden sind. Die Narrative ist über jeden Zweifel erhaben und ist auch phänomenal. Und der Grund, weswegen Rule of Rose bis heute besprochen wird und von so vielen Leuten geliebt wird, unter anderem auch uns hier. Wie gesagt, alles Weitere hört ihr im Rule of Rose Podcast. Ich möchte ihn noch 100 Mal erwähnen, weil ich ihn immer auch noch sehr, sehr gut finde, inhaltlich. Und ich bin ein Stück weit an Bittersweet Carol mit einer ähnlichen Erwartungshaltung rangegangen, weil sich's ja eben doch so sehr daran orientiert. Also ich meine, wir haben hier wieder Anfang der 1900er Jahre. Ne? Wir haben hier wieder ein Waisenhaus und ein junges Mädchen, was in besagtem Waisenhaus auch gebullied wird und da auch mehr oder weniger so ein bisschen an sich selber zweifelt. Und dann macht das Spiel aber doch den ein oder anderen narrativen Schwenk und Kniff. Es geht auch viel wieder mal um die Frauenbewegung seiner Zeit. Also es werden Echtweltbezüge hergestellt. Ne? Wir haben es ja kürzlich erst bei Silent Hill F besprochen. Da ist das auch sozusagen auf dem Rücken der Frauenbewegung Japans sozusagen angesetzt und hat auch das so als Grundrauschen seiner Geschichte. Das ist hier bei Bittersweet Carol nochmal deutlich relevanter. Also die Rolle der Frau in der Gesellschaft von damals, wie sie porträtiert wird und dann eben auch die Figuren rund um Lana und Co., die sich da auch zu Recht ein Stück weit dagegen auflehnen und so weiter und wie das Ganze halt so ein Stück weit porträtiert wird. Also nochmal, das Spiel ist in seiner Narrative created, written and directed by Chris Darrell. Und der hat sich das quasi alles sozusagen so ein Stück weit ausgedacht, was da so narrativ stattfindet. Und das ist in vielen Punkten, wie gesagt, ich versuche das jetzt so spoilerfrei wie möglich zu formulieren, ist es doch sehr on the nose. Und ich habe eher mit einer Narrative gerechnet, die vielleicht sehr viel subtiler ist aufgrund des Vorbilds von Rule of Rose, was ja extrem verschachtelt ist. Und du musst da ähnlich wie zum Beispiel beim originalen Silent Hill 2 musst du dich da sehr viel reindenken und sehr viel hinter den Vorhang gucken, um die Gesamtnarrative wirklich zusammenzupuzzeln. Und da wird sehr viel nicht erklärt sozusagen bei Rule of Rose oder nur angedeutet im Subtext vielleicht auch. Und Bittersweet Carol ist in vielen Punkten ein sehr erzählendes Spiel und auch bereitwillig erzählen, ne? Und nimmt quasi, ich will nicht sagen, die eigene Denkaufgabe raus aus gewissen Szenen, aber wie soll ich das formulieren im spoilerfreien Teil? Es ist manchmal sehr on the nose in der Art und Weise, was Figuren sagen, wenn sie es zueinander sagen. Und dann hast du auch noch eine Ebene von so einem Erzähler, der das Ganze dann auch noch mal so einbettet und immer so eine erzählende Ebene, ne, aus, also der spricht dann immer auch so aus der dritten Perspektive, ne, und erklärt uns dann auch, wie Lana sich zum Beispiel fühlt in der einen oder anderen Ebene. Und zunächst fand ich das wirklich so ein Stück weit nicht unbedingt befremdlich, aber doch eher an meiner eigenen Intelligenz nagend, wo ich mir dachte, komm, erzählt mir das doch nicht so brühwarm, serviert mir das doch nicht so sehr auf dem Silbertablett. Ich möchte gerne mich in diese Geschichte reinarbeiten, wie wir es ja auch zuletzt bei Silent Hill F gemacht haben, gedanklich. Und dann bin ich irgendwann umgeschwenkt und dachte, Moment mal, nein, nein, nein. Das große Vorbild visuell sind ja unter anderem auch Disney-Produktionen. Und du hast ja durchaus, und das fördert das Spiel ja auch, sowohl in seiner Narrative als auch in seiner Präsentation, du hast ja ständig auch so diese Ebene der Magie, da passieren irgendwelche magischen Dinge und es wird von einem magischen Königreich ist die Rede und Lana ist plötzlich die Prinzessin dieses Königreichs, Corolla, von dem sie vorher noch nie gehört hat und plötzlich wird ihr gesagt, du bist die Prinzessin dieses Königreichs und deswegen wird dir auch nachgestellt von den bösen Kräften und so weiter und du hast die ganze Zeit diese fantastische Märchenebene oben drüber und Märchen sind ja auch aus heutiger Perspektive teilweise sehr plakativ und on the nose und mit dem moralischen Zeigefinger wedelnd, ne? Und dann fand ich das irgendwann, nachdem ich mich selbst davon so ein Stück weit lösen konnte, dass hier nicht die nächste krasse Verschachtelungsstory erzählt wird, fand ich das sehr, sehr angenehm. Ich fand es sehr schön, dass wir mal ein Spiel haben, was nicht unbedingt seine durchaus beredenswerte Narrative und seine, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, positive Messages hinter 10 Layern versteckt, sondern dir einfach ganz klar sagt, was es sagen möchte in gewissen Ebenen. Und dann ist da im Hintergrund immer noch viel, was du entblättern kannst. Aber wie gesagt, wir sind hier im spoilerfreien Teil. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede, Björn. Zunächst hat es mich irgendwie gestört, aber dann fand ich es wirklich, wirklich dem Genre und dem, was es sich präsentativ annähert, nämlich Märchenerzählungen, durchaus gerechtfertigt und fand es dann ganz, ganz toll. Das hat aber durchaus 1-2 Stunden gedauert, wenn ich ehrlich bin.
Ja, es braucht halt so ein bisschen, um die verschiedenen Sachen aufzumachen, weil ganz zu Beginn ist es ja wirklich nur diese Aufgabe von, oh, du hast hier die Protagonistin und sie vermisst irgendwie ihre beste Freundin Carol.
Ja, Carol.
So, das ist so das Einzige, was du wirklich weißt, ne? Und dann findest du halt diese Briefe von Carol, wo irgendwie und sich dann, ne, um irgendwie Verabschiedung oder sonst was dann geht. Und dann bist du aber auch in diesem Waisenhaus, Frauenhaus, sonst was irgendwie. Und auf der anderen Seite hast du dann diesen ganzen übernatürlichen Kram, wo dich irgendwie so ein böser Typ verfolgt, der die ganze Zeit die Umgebung dann auch beeinflusst und dann auch die Tiere beeinflussen kann, um auf dich irgendwie loszulassen. Du kriegst dann ja ab dem in dem dritten Kapitel die Fähigkeit, dich dann in diesen Hasen zu verwandeln, und das komplette Spiel ist halt, ich würde mal sagen, so 80% der Ikonografie im Hintergrund sind einfach immer irgendwelche Hasen, also ja, permanent. Das ist einfach nur, das ist einfach nur Hasen, 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 Hasen. Dann hast du noch diesen weirden Cartoon-Charakter, der hinzukommt, irgendwie dieser Mr. Basie,
ja,
oder Mr.
Genau.
Basie, der halt wirklich wirkt wie so ein ganz, ganz früher Disney-Charakter. Oder eher wie schon so ein Max Fleischer-Charakter irgendwie. So vollkommen, so nur in Rundungen, als wäre er aus irgendeinem goofy Cartoon entsprungen, der dann auch nicht wirklich sterben kann, sondern mit dem kannst du dich halt nur den Kopf verwandeln und dann damit rumlaufen, und dann kann der elektrifiziert und geplättet werden, als wäre es irgendwie Wario Land, und musst halt damit bestimmte Aufgaben lösen. Und du bist halt so, okay, der redet dann davon, dass ich irgendwie die Prinzessin von diesem Land Corolla bin. Und dann siehst du auch hinter diesem Haus, in dem du da bist, siehst du auf einmal so ein Gartentor, wo dann auch noch so die einzelnen Buchstaben drauf sind, und das, oh, hier ist irgendwie das Königreich Corolla, aber was hat denn das miteinander zu tun? Und dann wird noch dann hast du auf einmal die ganze Frauenrechtsbewegung, und dann weißt du, okay, es spielt halt so irgendwo in den 1920ern oder so, während da ja die Frauen damals für ihr Wahlrecht gekämpft haben. Das kommt so dann eben auch noch hinzu. Aber es braucht halt wirklich eine Weile, bis es dann so ein bisschen diesen, ich will nicht sagen Groove findet, aber dass du ungefähr so einen narrativen Faden hast, an dem man sich so ein bisschen entlanghangeln kann. Weil am Anfang habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt erstmal nur als so diese reine Metapher-Ebene, und ganz am Ende werde ich dann erst wissen, was irgendwie passiert,
genau,
ist.
Genau, wie eben bei Rule of Rose, ne?
Ja, und obwohl das, ja, ich meine, bei Rule of Rose ist es einfach so, dass es so abstrakt, dass es halt so abgefuckt ist, was da passiert, oder beziehungsweise so absurd ist, weil du ja auf so einen Zeppelin entführt wirst, der halt von Kindern regiert wird, so Lord of the Flies mäßig, das ist halt so abstrus, dass ich zumindest da weniger über die Handlung, sondern einfach die ganze Zeit so, was zum Fick passiert hier eigentlich? Na, du hast ja auch so die Beziehungen zwischen den beiden Spielen, dass du halt hier so eine Truppe von Schulmädchen hast, die halt wieder in so einem Waisen, also das ist halt nicht nur ein Waisenhaus, sondern wie gesagt, das ist so ein Haus, was dann die Mädels heranziehen soll, um irgendwelche Männer anzuziehen. Also das wird dann auch später auch noch Teil des Plots. Aber du hast dann wieder so die Clique aus bestimmten Personen, die dich dann eben auch nicht mögen, die aber auch noch ein anderes Mädel nicht mögen, was fast 1:1 aussieht wie das Mädchen auf Rule of Rose, was neben dir noch
was
niedrig
genau
auf der
so heißt. Die heißt Amanda.
Ja, ja, genau. Das ist so genauso. Nur dass dieses Mal nicht mit irgendwelchen Ratten an Spießen oder so in die Gesichter von den Charakteren irgendwie gedrückt wird oder so. Also dieser ganze abgefuckte Scheiß, den macht das Spiel dann nicht. Ich weiß auch nicht, wie gut das in diese Disney-Ästhetik gepasst hätte. Aber es braucht dann so ein bisschen, bis es dann anfängt, in diesen einen der Plots reinzugehen. Weil du hast ja hier auch wieder verschiedene Sachen. Du hast einmal diese Geschichte zwischen Lana und zwischen Carol, was da irgendwie passiert ist. Du hast dann die Ebene von der Schule und wie die dich dann eben heranziehen wollen, um dann irgendwelche Männer zu finden. Was halt auch, ich meine, das ist realistisch, aber es ist halt so komplett Fakt, weil die sind offensichtlich erst irgendwie so 15, 16
ja,
und werden exakt. Dann an irgendwelche teilweise so 30-jährigen Männer da direkt verheiratet quasi, die sich das aussuchen, als ob sie bei so einem, keine Ahnung,
einem so einem
Markt,
Bazar.
Ja, so ein Bazar wären und wo dann sich die Männer irgendwie die ganzen Frauen da dann aussuchen. Und dann hast du aber auch noch die ganze Metapher-Ebene und der ganze Kram, der hinzukommt. Und das sind so die Sachen, die erst am Ende dann richtig aufgelöst werden. Also wo das Spiel dann auch einen gewissen Twist hat, den aufmacht, aber es dir am Ende dann immer noch genügend lässt, um dich so in dieser Metapher-Ebene einzuarbeiten und dann eben zu gucken, okay, was könnte das bedeuten, wofür könnte das irgendwie wie stehen. So Kleinigkeiten wie zum Beispiel, du hattest ja auch bei Rule of Rose die Farben von der französischen Flagge, die benutzt wurden. Und hier hast du das, dass du zwischendurch so drei kleine Vögel hast, die dann genau. auch in der französischen Flagge gefärbt sind. Mhm. Du hast auch eine Figur, die irgendwie von The French oder so redet. Also das da ist so dieser dieses ne, so Befreiungskampf und dann eben die Autonomie und dann eben auch der Kampf der Frauen. Das ist so alles damit eingearbeitet, aber die eigentlichen Themen, wie du es schon gesagt hast, das macht es dann auch sehr 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 plakativ und sehr offensichtlich, und da stimme ich dir ehrlich gesagt auch zu. Also ich finde es interessant, wenn du dich in so Sachen einarbeiten kannst und dann erstmal so herausfinden musst, okay, das und das und bla 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 und bla und so und so. Aber ich finde es auch vollkommen richtig, wenn ein Spiel das dann einfach genauso aufzeigt und dir das genauso zeigt, wie fuck das ist, damit du dann auch direkt sehen kannst, wie fuck das ist. Weil teilweise sitzt du halt davor, das ist ja oftmals gerade so in der Historie, du sitzt dann davor und denkst dir, das kann doch nicht, also ich wusste ja, dass es schlimm war, aber das kann doch nicht so schlimm gewesen sein. Und dann siehst du, nee, das war exakt so schlimm. Und das finde ich dann ehrlich gesagt auch dann relativ gut, wenn das Spiel das dann so offen aufzeigt, weil das ja auch irgendwo mit seiner Thematik dann zu dem ganzen Horroraspekt eben passt.
Richtig, also es ist auch gut und schön, ne? Wir feiern ja immer die subtilen und das eher psychologische Horror-Meisterwerk, wenn wir uns da reinarbeiten können, aber es ist auch schön, wenn ein Spiel mal ganz offen, wie du es gerade schon gesagt hast, die Dinge benennt, die es dann auch in einem gewissen Licht zeigt und dir dann auch sagt, okay, auf Basis der tatsächlichen Historie, und so war es halt scheinbar Anfang 1920er, dass solche Dinge einfach passiert sind, dass irgendwelche 16-Jährigen für irgendwelche Lords und Industriellen quasi verheiratet wurden, die schon in ihren 30ern sind, und wie scheiße das eigentlich ist, vor allem aus der heutigen Linse. Ich glaube, der ein oder andere braucht auch manchmal so eine Narrative, die das nicht verschachtelt unter 10 Schichten, sondern einfach ganz klar sagt, okay, das ist meine Message, das möchte ich erzählen. Die Position beziehe ich als Spiel sozusagen und zeige das aus diesem und jenem Licht, aus der Sicht dieser Figuren. Und wie gesagt, ich glaube, der ein oder andere braucht das vielleicht auch so ein Stück weit, dass es mal nicht so verschachtelt ist in sich selbst. Und das bringt uns, glaube ich, auch schon so langsam zu dem eigentlichen Spoiler-Part, denn die Kerngeschichte und alles, was so passiert bei Sweet Carol, die ist doch durchaus ziemlich cool, hat mich am Ende auch sehr gerührt, muss ich sagen. Habe ich nicht unbedingt so nicht kommen sehen, aber ich fand es dann doch sehr schön, wo es hingeht. Und persönlich, ich ganz persönlich als ein Fan von Rule of Rose, muss wirklich sagen, auch noch an der Stelle spoilerfrei, wie charmant es mit Leuten und deren Erwartungshaltung spielte und somit auch mir, die ein Rule of Rose erwartet haben, weil Björn, das musst du mit Sicherheit auch bestätigen können, da sind ganz, ganz viele Figuren, die gefühlt aus Rule of Rose rausgepurzelt sind und hier eine andere Rolle einnehmen und da sehr, sehr häufig die Erwartungshaltung von Fans von Rule of Rose untergraben wird in einer gewissen Art und Weise. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr spitzes und nischiges Publikum, weil nicht jeder hat das Spiel gespielt, aber du weißt, glaube ich, genau, was ich meine. Zum Beispiel eben hier auch, dass da eine Figur ist in diesem Spiel, die auch Amanda heißt und die auch ziemlich ähnlich aussieht und eine ziemlich ähnliche Rolle einnimmt bis zu einem gewissen Punkt, bis sie es dann eben nicht mehr tut, wie in Rule of Rose. Das fand ich auch fantastisch, dass ein Spiel das so schön schafft, so charmant, nicht zu persiflieren, sondern einfach zu huldigen bis zum sprichwörtlichen Rule of Rose Easter Egg, was in irgendeinem der Screens irgendwo im Hintergrund ist, wo man tatsächlich sagen könnte, da ist die Figur von Rule of Rose im Hintergrund und da wird einfach mal kurz der Hut so richtig sprichwörtlich gezogen. Das soll an der Stelle aus meiner Sicht nicht unerwähnt bleiben. Das fand ich ganz, ganz toll, weil, und das ist der Punkt, den ich hier abschließend im spoilerfreien Teil noch machen möchte, ich weiß, dass Chris Darryl Rule of Rose liebt. Ich habe mit diesem Mann schon bei dem besagten Interview von vor 2 Jahren gesehen und dann ging es irgendwann nicht mehr um diese Slideshow von By Street Carol, sondern wir haben uns einfach nur herrlich über Rule of Rose ausgetauscht und mit welcher glühender Liebe er immer noch über dieses Spiel spricht und dass das quasi, das war sein Nukleus, dass er dieses Spiel damals gespielt hat, hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass er heute selber Spiele macht und er, das habe ich am Anfang des Podcasts so ein Stück weit damit angedeutet, er rennt quasi wie der Hase im Hasenbau diesem Hai hinterher, welches er damals spürte, als er Rule of Rose gespielt hat und hat jetzt auf die liebevollste Art und Weise versucht, das selbst zu rekreieren, ohne einfach nur abzupausen, sondern dann doch was ganz Eigenes auf die Beine zu stellen. Und dafür muss ich eigentlich auch sagen, Hut ab. Chris, du hast es geschafft in dem Zusammenhang, aus meiner Sicht, in dem zumindest Narrativ. Ah, schön. Das ist für mich, da gehe ich so ein bisschen emotional full circle, weil wir das Spiel auch als Incriven Radio schon seit so langer Zeit in Anführungszeichen begleiten, mehr oder weniger. Deswegen freut mich das so sehr an der Stelle, ganz privat auch. Aber gut, okay. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir den spoilerfreien Teil einmal zu. By Sweet Carol gibt es aktuell auf allen Plattformen. Wir hoffen, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung das auch schon in gepatchter Form für euch verfügbar ist und dass ihr nicht mehr auf irgendwelche Stolperfallen stoßen werdet. Das heißt, wenn ihr das Spiel erlebt, ist es hoffentlich schon in seiner bestmöglichen Art und Weise für euch da draußen zur Verfügung. Und falls ihr uns jetzt verlassen solltet, wir sind Incriven Radio, uns könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Das Ganze nach dem spoilerfreien Teil nochmal ausführlicher. Falls das eure erste Episode sein sollte, hey, wir haben noch hunderte weitere wie diese zu allen modernen oder klassischen Horrorspielen. Guckt einfach mal in den Feed, hört gerne unsere Folge zu Rule of Rose. Das ist nicht nur eine große Geschichtslehrstunde, sondern auch, wie man mit Videospielen und deren Berichterstattung nicht umgehen sollte, als Land, Mensch oder Medium. Das ist wirklich faszinierend, also großartiger Content für euch da hoffentlich, für die Ohren. Und dann, Björn, würde ich sagen, wir zünden die Spoiler-Sirene und begeben uns in den Hasenbau der Geschichte von By Sweet Carol. Let's go, Björni! Yeah.
The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform.
Okay. Und ich denke, wir machen es ähnlich wie bei Rule of Rose selber. Wir haben diese 2 Ebenen. Wir haben die, ich sag mal, literarische Ebene, das, was tatsächlich passiert ist und das, was dann so ein bisschen in der Fantasie stattfindet, in Anführungszeichen, der Hauptfigur. Denn wir haben hier selbstverständlich, haben wir es mal wieder mit einem unreliable Narrator zu tun. Wie soll's auch anders sein? Unsere gute Lana Benton hat's faustdick hinter den Ohren, in Anführungszeichen. Aber so ganz grundsätzlich, um nochmal das Story-Grundrauschen zu etablieren, du hast ja auch schon erwähnt, wir sind irgendwo in den 1920ern und unser Bunny Hall Orphanage ist ja nicht nur sprichwörtlich, liegt's auch im Namen, ne? Hasen sind überall und so auch tatsächlich rund um die Ländereien, rund um dieses Orphanage. Und das, was da ja passiert, passiert, was ich auch einen sehr interessanten narrativen Kniff fand und habe mich dann damit auch auseinandergesetzt, ist ja, dass das irgendwo in der Pampa ist. Und da steht einfach dieses Waisenhaus und diese Region ist dafür bekannt, dass da extrem viele Hasen leben, weil es ist ja auch ein großes Waldgebiet drumherum. Und wozu man sich dann entschlossen hat, beziehungsweise was dann passiert ist, ne, Industrialisierung und so, die Ländereien wurden gekauft und verkauft an Leute, die da eben Industrie und sozusagen hochziehen möchten. Und wie finanziert man das? Indem man Hasenpelze verkauft und so weiter. Und was hat das Bunny Hall Orphanage und seine Ländereien zu bieten? Jede Menge Hasen. Und deswegen werden die Hasen sprichwörtlich aus ihren Bauten rausgesprengt mit Sprengladungen, die der Hausmeister immer des Nachts zündet, um die Hasen quasi ins Freie zu treiben, um sie dann eben zu erledigen, was ich auch so ein... Also es ist schon, wir als Menschheit verdienen auch einfach den Tod. Aber so ganz grundsätzlich finde ich das schon echt spannend, dass das dann eben so die Grundlage ist und eben auch dafür sorgt oder zumindest absteckt, warum die Mädels dann auch nachts nicht rausgehen sollten und dass der Hausmeister Frank, der hier auch eine Persiflage ist von, in Anführungszeichen, einer Figur, die man aus Rule of Rose in anderer Rolle kennt oder zumindest ihm sehr ähnlich sieht. So, und unsere Carol ist verschwunden und sie wird es auch bleiben. Wir sind alle im Spoiler-Part, deswegen walze ich da jetzt mal so ein bisschen durch. Denn Carol war nicht nur eine sehr progressive Frau, die auf dem Rücken Moby Dick lesend sich sehr feministisch engagiert hat und sehr für eine bessere Welt gehofft und gewünscht hat und da auch der Frauenbewegung durchaus zugetan war, die Anfang der 1920er in England um sich griff, sondern sie war auch eine Person, die der Lana sehr gut tat. Denn natürlich, wie ich schon sagte, wenn man im Waisenhaus ist, was geht dem voraus? Der Tod der Eltern, in dem Fall der Tod der Mutter. Das wird zum Ende des Spiels dann relativ klar gemacht, auch in der nicht unbedingt Flashback-Sequenz, aber ich erkläre es dann gleich. Das alles findet nämlich so ein Stück weit in Lanas Bewusstsein auch zum Teil statt oder unterdrückter Erinnerungen, ne? Wie soll es anders sein? Und Carol war so ein bisschen der Anker für sie. Und als Lana eben als junges Mädchen in das Waisenhaus kam, weil die Mutter gestorben ist und das scheinbar das einzige Elternteil war, der noch da war, war Carol natürlich ihr Anker und die beiden Mädchen waren wie Pech und Schwefel und unzertrennlich, bis sie es eben nicht mehr waren, weil sie junge Frauen geworden sind und Carol hatte einen Brieffreund, eine Figur, die wir in der ersten Hälfte des Spiels erstmal nur als The French kennenlernen, was Björn schon erwähnt hat, quasi ein Nebenbuhler und da geht's gar nicht so sehr wie in Rule of Rose um eine romantische Beziehung, die hier in Frage gestellt wird, sondern einfach nur so grundsätzlich um den Wunsch, den Carol dann hegte, nämlich abzuhauen, aus dem Waisenhaus alles zurückzulassen und mit ihrem Lover quasi durchzubrennen.
My parents sent me here from France. To my uncle's house. It's just across the river, overlooking the Bunny Hall clock tower. To fall in line, they said. The rigor of English ladies would make me a real woman. And so it happened that one day, on the occasion of an open-door event, a reading group meeting was being held at Bunny Hall. And then, she appeared. It was her. It was Carol.
Und das ist der Plan, den Carol hegte und hat da auch einen sehr elaborierten Plan. Sie studierte dazu das Verhalten von dem Hausmeister Frank, wann sperrt er die Tür ab, wann zündet er die Ladungen, wie kann ich meine Flucht kaschieren und ich lasse dann des Nachts um kurz nach 12 den Drachen steigen, sprichwörtlich einen Flugdrachen, um zu signalisieren, dass wir jetzt abhauen. Und das hat Lana in Anführungszeichen irgendwann spitz gekriegt und verschweigt quasi vor sich selbst, dass sie diesen letzten Brief, den Carol ausgetauscht hat mit ihrem Loverboy, der eigentlich auch gar kein Junge ist, sondern auch ein Mädchen, was tatsächlich aus Frankreich in das England des Anfang 1920er geschickt wird, um mal ein bisschen weibliches Benehmen geschult zu bekommen. Dieser letzte Brief, den steckt Carol quasi der Lehrerin zu. Die wiederum sorgt dann dafür, dass dieser Fluchtversuch von Carol so ein Stück weit in die Hose geht, während sie dann wirklich über den Zaun springt, landet sie in einem dieser Zündungslöcher und wird dann aus Versehen bei den nächtlichen Sprengungen, um die Hasen ins Freie zu treiben, in die Luft gejagt. Und mit diesen Schuldgefühlen kann Lana sprichwörtlich nicht dealen. Und verschlägt sich dann selber in ihre Fantasiewelt, die dann so ein Stück weit Spiegel wird der tatsächlichen Gesellschaft. Wir kämpfen gegen einen Mann mit Zylinder und Hut namens Mr. Kin, der immer davon redet, dass Lana irgendwie die Zeit gestoppt hat. Das ist das, was sie tun möchte. Sie möchte sich davor verschließen, möchte am liebsten sprichwörtlich die Zeit zurückdrehen vor dem Fehler, bevor sie erwachsen wird. Also da werden sehr viele Dinge angesprochen und sehr viel auch auf dem Rücken dieser Frauenbewegung von Lana transportiert und davor verschlossen. Also Frauenrechte, die Angst davor, erwachsen zu werden in dieser Gesellschaft, Schuldgefühle, die unterdrückt werden, die Angst davor, dass die Zeit verrinnt oder ihr auch aus den Händen gleitet. Also all diese Dinge werden herangezogen und porträtiert und natürlich dann, das ist das Schöne an dem Spiel, die eigentliche Befreiung von Lana, dem Umgehen mit diesen Schuldgefühlen, dem Weitermachen können in dieser Situation und dann am letzten Endes dann auch das Loslassen und das im Endeffekt damit auch arrangieren und diese Schuldgefühle in etwas Positives umwandeln, nämlich um dann eben auch der Frauenbewegung sozusagen beizutreten und da zumindest wird es so suggeriert, da den Rücken zu stärken und eben auch die Frauen und Emanzipation in dieser Gesellschaft sozusagen auch als was Positives eben darzustellen. Das fand ich schon krass, weil ich, wie ich die ganze Zeit schon gesagt habe, ich habe mit so einer Rule of Rosigan Story gerechnet, dann wurde ich ganz viel gespoonfettet bei dem einen Dialog, den man auch in so einer Vergangenheitserzählung bekommt zwischen Carol und Lana, da bin ich fast gähnend vom Stuhl gefallen, weil ich mir dachte, das kann jetzt nicht sein, dass ihr so eure Story präsentieren wollt. Und zum Ende hin hat es mich wirklich vollends in seinen Klauen gehabt. Und ja, da ist noch so viel mehr im Subtext und Figuren und die ganze Sache mit den Hasen und das, wie sich das alles darstellt und wie Figuren dann auch verzerrt werden. Ne? Und es ist immer die Rede davon, dass sie in einer Welt aus Asche, Teer und Ruß stattfindet. Ne? Und wie soll man überhaupt aufwachsen können in so einer Welt? Aber die Message am Ende des Tages ist, trotz dass alles um dich herum scheiße ist, mit Hoffnung nach vorne blicken und nicht an der Vergangenheit verzweifeln. Holy fucking shit, Björn, das ist eine gute Message.
Ich war da auch von sehr angetan, also vor allem, wie das am Ende sich dann auch zusammengefügt hat mit dem Twist, den du ja gerade eben schon erwähnt hattest, diese Schuldgefühle, so klar, das ist so ein typischer Trope, diese, oh, ich verpasse mir jetzt selber Amnesie durch mein Trauma, weil ich nicht damit...
Ja, komm, das ist so Silent Hill 2 Shit, okay, sei es drum, genau,
nicht,
ja,
weil
ja.
Weil ich nicht damit klarkomme. nur, dass es hier, dass sie nicht in irgendeine Stadt gehen muss, die sie therapiert. Das ist jetzt schon ein bisschen anders gewesen in dem Fall. Aber was ich auch daran mochte, war eben dann auch so, dass diese Symbolik mit den Hasen dann irgendwann ausgezahlt hat, weil ich dachte so, okay, was ist das jetzt mit
was
den Hasen die ganze Zeit? Was, sie wird in den Hasen verwandelt, fast ja schon so ein bisschen als eine Form vielleicht doch irgendwie dann der Bestrafung oder so. Du hast diese ganze Ikonografie im Hintergrund. Ich meine, das hat auch 100% eine Beziehung dazu, aber ich dachte, das wäre so das Hauptding gewesen, dass natürlich, ich sehe so dieses ganze märchenhafte, traumhafte, die Ästhetik davon.
Ja.
Dann siehst du die Hasen überall und du hast dann einen Charakter, die halt Carol heißt. Da war ich halt so, okay, das ist doch 100%ig Alice in Wonderland-Anspielung, weil ja der Autor von dem Buch Lewis Carroll eben hieß. Ich glaube auch Brite war, ich bin gar nicht mehr sicher. Dann aber am Ende so zu erfahren, okay, das hat tatsächlich noch ein bisschen was mehr zu bieten und ja auch diese Schächte davon, das ist ja auch etwas, wo du dann vorher in einem der Kapitel auch mal zwischendurch drin warst und dann fügt sich, finde ich, auch das ganze Bild von dieser Welt, die da aufgemacht wird, so ein bisschen mehr zusammen. Ich mag auch so die kleinen Nebenstories, die dann hier und da aufgemacht werden, zum Beispiel dann eben auch von dieser Haushälterin, die ja dann irgendwann davon redet, so, oh, ich hatte hier so einen Test abgegeben,
ja,
und die haben, die anderen Mädels haben den damals irgendwie weggenommen, aber niemand hat mir geglaubt und dann habe ich irgendwann selber angefangen, das zu glauben, dass ich da irgendwie nichts wert bin und nichts damit machen kann. Also bin ich halt in diesem Berufszweig dann letztendlich gekommen. Und dann gibt's eben auch eine von den Kapiteln, wo du dann nachher diesen versteckten Test dann eben findest und das ihr abgeben kannst. Und das ist dann so der Moment, wo sie sich auch von dieser riesigen, bösartigen Hasenkreatur wieder zurückverwandelt in so die normale Person. Und das war auch so ein guter Moment, dann den anderen Charakteren so ein bisschen mehr bisschen mehr Rundung dann eben zu geben. Dass es nicht nur dieses, okay, einseitig, wir hassen die ganzen Kinder-Aspekte sind, sondern sich davon auch natürlich dann viel aus Lanas Perspektive zusätzlich erdacht wird. Und dann aber der Person ein bisschen mehr so ein bisschen mehr Dreidimensionalität gegeben wird, aber eben es auch thematisch zu dem passt, was das Spiel da eben auch sagen möchte. Also das ist generell so etwas, wo ich dann auch am Ende die ganze Erfahrung und die ganze Handlung davon sehr stimmig und sehr rund fand und dann eben auch tatsächlich mehr noch gesagt oder gemacht wurde, als ich es ursprünglich gedacht hätte. Weil am Anfang war ich halt wirklich nur, okay, wir machen hier diese Märchengeschichte und ja, whatever, du bist die Prinzessin und da kommt da der Mr. Basie oder sonst was dann daher und von mir aus. Aber wie sich das Ganze dann entwickelt hat und wie eben auch die Thematiken aufgemacht wurde, das fand ich echt cool. Auch wenn ich ein bisschen überrascht war, dass das Spiel sich am Ende dazu entscheidet, wir machen jetzt noch einen Action-Boss-Kampf. Wir machen jetzt wirklich noch so 2D-Action-Boss-Battle.
Das war richtig geil. Mit fetter Lebensanzeige und drei Phasen, ja.
Oh, das fand ich echt wild, wo ich auf einmal so Zauberangriffe mit dem Regenschirm von Mr. Basie dann kontern musste und dann auch auf den attackieren und das war echt so ein, weil du hattest vorher schon mal eine Sequenz, wo du halt als Basie dann gespielt hast und dann Lana verteidigen musstest, aber dann hat sie ja diese ganzen Klamotten an und sie nimmt dann eben den Regenschirm, um dann eben drauf zu hauen und das hat dann auch so ein bisschen die Ästhetik von sehr vielen Frauen aus der damaligen Frauenbewegung. Also das hat dann auch da wieder so Ästhetik. Ja, wenn du dir teilweise so die Klamotten und so anguckst von der Zeit und wie die damals auf der Straße standen und so, das ähnelt sich dann teilweise schon ein bisschen. Also muss ich auch sagen, das war auch da wieder ganz cool gezogen, auch mit so einer, ja, ne, positiven, ey, auch wenn du mitverantwortlich für den Tod deiner besten Freundin bist, hey, komm, vorausschauen, ein bisschen was Positives machen. Aber das fand ich schon, das muss ich sagen, das fand ich schon echt, echt Fakt. Und es ist ja auch so, das kommt ja auch nicht aus dem Nichts, weil ja Lana zwischendurch, auch gerade zu der anderen Mitschülerin, teilweise halt richtig scheiße ist. So, hey, lass mich, ich habe meine eigenen Probleme, lass mich mit dem Scheiß erstmal in Ruhe gerade.
Ja. Ja, es ist, also auf ganz vielen Ebenen wird sie ist jetzt nicht die blühende, strahlende Heldin. Das ist das Schöne. Wenn du das nur so grob und oberflächlich spielst, dann kommst du vielleicht zu diesem Tuchschluss in Anführungszeichen. Aber sie ist schon ein Charakter, der mehr als nur Ecken und Kanten hat und sich natürlich, also sie ist nicht direkt oder aktiv für den Tod verantwortlich, aber sie hat eben die Schuldgefühle auf sich geladen, weil sie sich natürlich schon Vorwürfe macht, weil hätte sie diesen Brief nicht weitergeleitet an die Lehrkraft, dann wäre die niemals darauf aufmerksam geworden und Carol würde vielleicht noch leben und so weiter und so fort. Und dass du dann eben sprichwörtlich, dass Figuren und sich deren Antlitz aktiv auch immer ändert, je nachdem, wie Lana diese sieht und wahrnimmt. Und dass das natürlich gipfelt in einem sprichwörtlichen, du hast schon erwähnt, Bosskampf gegen die eigene Schuldgefühle, gegen Mr. Kin, The Destroyer of Worlds, wie er so schön heißt. Und dass das dann natürlich auch noch stellvertretend als Trittbrett genutzt wird, um die Frauenrechtsbewegung in positives Licht natürlich auch zu rücken und dieses ganze Movement auch ganz klar als was Gutes zu framen. Und vor allem die sämtlichen Männer in diesem Spiel sind auch einfach nur schwierige Arschlöcher, die auch vollkommen zu Recht hier ein ums andere Mal abgewatscht werden. Mir fällt da immer auch sehr, sehr DeWitt ein, dieser schmierige Schlump. Das ist nicht immer subtil. An manchen Punkten schon, an den Punkten, wo es das nicht sein muss, ist es das nicht und das vollkommen zu Recht und ich fand's alles in allem schon durchaus sehr, sehr gut und gerade gegen Ende wird die Insanity-Schraube so sehr nach oben gedreht und es dreht visuell auch nochmal so hart auf und neben den ganzen Story-Twists gibt's dann eben auch nochmal sehr schöne Belohnungen an der visuellen Front, das ist schon echt, echt richtig, richtig gut, muss ich wirklich sagen. Also abseits von den Gameplay-Unzulänglichkeiten und der ein oder anderen Stelle, die auch wirklich nervt beim Spielen aktiv, ne, wenn man dann wieder das x-te Mal stirbt in so einer Zwangsverfolgungssequenz narrativ, finde ich das doch auch durchaus gelungen, auch wenn es nicht so verschachtelt ist wie der ein oder andere Titel, den wir jetzt hier auch schon immer wieder erwähnt haben und gerade auf dem Rücken von Rule of Rose kommend, sehr schön, wie es mit der ein oder anderen Figur umgeht und die dann eben quasi neu interpretiert und du hast auch so einen ähnlichen Cast, du hast auch gewisse Figuren, wo du sagst, ah, was genau, sprichwörtlich, haha, wie der Hase läuft, aber dann halt eben doch nicht. Das ist schon sehr, sehr gut. Ach toll. Ich find's gut bei Sweet Carol. Kann man definitiv machen. Ist vielleicht nicht der krasseste Wurf des Jahres 2025. Aber bei weitem weg von einem schlechten Spiel, ganz im Gegenteil. Und gerade im Horrorgenre ist es eine sehr schöne, sprichwörtliche Farbe, die wir da jetzt haben, weil es visuell dann auch noch so einen rausknallt und so distinkt ist, dass ich das durchaus gut finde. Aber gut, Björn, dann würde ich sagen, wir zwei haben unseren Zylinder gezogen, verbeugen uns vor By Sweet Carol mit wehenden Fahnen und haben das erste Spiel des großen Sturms an Videospielen im Herbst 2025 hiermit abgehakt an der Stelle. Wir sind Ink Ribbon Radio, euer liebster Horrorspiel-Podcast. Wir haben einige Episoden für euch am Start. Uns gibt's schon seit geraumer Zeit. Deswegen, wenn ihr Bock habt auf die nischigen, die großen, die kleinen, die vielfältigen, die klitzeklitzekleinen oder die wirklich fulminant tobenden Horrorspiele, da seid ihr bei uns ganz richtig. Wir besprechen sie alle, das ist unser großer Fokus, unser großes Ziel. Wir nehmen sie uns alle vor und wir decken das Genre als Ganzes ab und umarmen es im besten Fall mit Liebe. Wenn euch das gefällt, seid ihr bei uns richtig und hört doch gerne auch mal in unseren anderen Episoden rein. Überall, wo ihr Podcast hören könnt, werdet ihr uns finden. Spotify, iTunes und Co. Gerne auch Bewertungen. Da freuen wir uns immer sehr. Wir sind übrigens auch auf YouTube. Jede dieser Folgen ist auch auf YouTube. Da ist die Kommentarkultur auch immer sehr, sehr schön. Dort kommentieren wir auch immer schnippisch zurück. Dementsprechend hört uns auch gerne dort, wenn ihr möchtet. Freuen wir uns sehr. Ansonsten, Björn, uns gibt's ja auch noch auf Steady. Da ist einiges los. Dort haben wir exklusive Formate, unter anderem das war die Geburtsstunde und auch das große Auswalzen einer fulminanten Resident Evil Retrospektive. Die gibt's zum Teil auch im freien Feed, aber hauptsächlich dort. Und da erwarten euch auch, ich höre es schon mal, die Glocken läuten an der Stelle, Ende Oktober, was ist da? Halloween. Das heißt, ab Halloween erwartet euch da auch wieder ein exklusives Sonderformat in voller Ausführlichkeit. Freut euch schon mal da drauf. Das heißt, bei Steady reinknallen lohnt sich. Dort lassen wir euch auch nicht in Ruhe. Das heißt, wer uns vermisst zwischen den Wochen, der wird da immer fündig. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Ansonsten, mein Podcast-Kollege Björn Balk, den gibt's im Internet unter dem Namen Speckobst. Was gibt's denn da so?
Oh, crazy Sachen gibt's da. Also
crazy shit. Das crazy Jugendwort des Jahres. Sag doch mal.
Ja, also wie wenig überraschend streame ich mehrfach die Woche. Man kann sich das Ganze, falls man da auch keinen Bock hat, auf das Live dabei sein und dann so kommentieren scheiße beim Twitch-Chat oder so, kann man auch einfach auf dem Drittkanal, den ich natürlich auf YouTube auch habe, bei Speckobs vorbeischauen. Da habe ich das Ganze segmentiert hochgeladen. Also, falls ihr da verschiedene Stream-Ausschnitte sehen wollt, kommt da gerne vorbei. Natürlich bespreche ich auch diverse aktuelle Titel. Ich mache jetzt gerade, arbeite ich noch an einer Zusammenfassung aus so den interessantesten Sachen, die ich vom Steam Next Fest gespielt habe. Da kommt noch ein Beitrag zu raus. Und ansonsten schaut da gerne auch bei YouTube vorbei. Alles unter Speckobst, Speckobstler und Speckobst. Man muss das ja irgendwie alles aufteilen.
Ja,
und
natürlich.
Ich habe ebenfalls noch meinen wöchentlichen eigenen Podcast, den Speckcast. Falls ihr da aktuelle die News und das, was ich eben so gespielt habe, besprochen, hören, ihr wollt zuhören, wie ich rede, weiterhin. Da gibt's die volle Ladung auf die Ohren.
Ja, und wen das jetzt gerade nicht abgeturnt hat, der wird dir mit Sicherheit reinfolgen.
Also wenn einem das schon zu viel geredet war, dann sollte man wirklich fernbleiben von meinen Inhalten.
Oder vielleicht eben auch, weil man sich selbst hasst, als Torture-Porn-Freund reinfolgen. Das ist
also ich nehme auch gerne, wie gesagt, ich nehme sowohl Leute, die meine Sachen mögen, als auch Hate-Watcher und Hate-Listener. Die nehme ich beide sehr gerne. Das ist absolut kein Problem. Guckt meine Inhalte auch einfach nur zum Hassen. Das ist vollkommen in Ordnung.
Sehr schön. Seid wie Carol, Dinge einfach mal mit dem anderen Auge betrachten. Sprichwörtlich. Ah, schön. Ist hier wie immer auch alles verlinkt. Der gute Björn, den findet ihr bei jeder Episode erneut in den Shownotes. Ich bin Benny. Hallo, im Internet findet man mich unter dem Namen Blutiger Pfad auf Twitter, Instagram, Blue Sky. Das ist so das Übliche, aber hauptsächlich hier in diesem Podcast. Da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl, dort umgarne ich euch mit den tollsten Horrorspielen. Ich werde nie wieder 3 Wochen am Stück in Urlaub gehen, das könnt ihr mir glauben. Und dann
bis nächsten
Episode dieses tollen Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr reinhört und dann bis dahin. Tschüss.
Tschüss.